Bedere. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer, Bitlocky geht immer und Bernd Schwickerath ist auch mit dabei. Servus.
Natürlich, Dach.
Bernd, es ist wieder Montag. Wir haben ja letzte Woche ein bisschen mehr auf Nordamerika geblickt, schauen in dieser Woche ein bisschen mehr aufs deutsche Eishockey. So, was machen die Spitzenteams? Welche überraschenden Abgänge gibt es da? Wie kann man das kompensieren? Neue Trainer, wie sieht es da aus an der Spitze, beziehungsweise bei den Mannschaften, die auch Budget haben und es auch nutzen? Sprechen also ein bisschen über München, Mannheim, Ingolstadt, Köln und Berlin natürlich. Davor wollen wir aber nochmal so ein bisschen zurückblicken, beziehungsweise eine kurze Brücke bauen. Wir haben letzte Woche ja über die neu gegründete Frauenliga gesprochen und da ja auch Sandra Abstreiter thematisiert, die eigentlich einen Vertrag hatte in der PHF, der aber jetzt aufgelöst worden ist und du hast mit ihr gesprochen, die schaut in den News mit einem Interview, Sandra Abstreiter. Schönes Interview, wer es noch nicht gehört hat, auf jeden Fall anhören, weil einerseits geht es natürlich da so ein bisschen um diese Neuigkeit, dann natürlich auch um sie, um insgesamt, ja, wie spielen Frauen Eishockey, wie kommen sie dazu und was haben sie für Möglichkeiten und dann ein bisschen Goalie-Nerds-Talk, der auch, finde ich, sehr, sehr schön ist. Was hast du so persönlich auch aus dem Interview mitgenommen? Oder lass mich erstmal so meinen Hauptgedanken sagen, bei der Einschätzung des eigenen Niveaus. Weil du ja sogar noch gesagt hast, 18, also nochmal kurz für die es nicht mitbekommen, aber es gibt eine neue Liga, es werden 6 Mannschaften da wahrscheinlich spielen, die PHF, die 7 Mannschaften hatte, wird aber so ja praktisch übernommen, feindliche in Anführungsstrichen Übernahme. Und die Verträge der Spielerinnen werden nicht verlängert und es gibt ja, oder werden aufgelöst, und es gibt ja die Hockey Players Association bei den Frauen, wo die absoluten Top-Spielerinnen spielen und die werden jetzt wahrscheinlich in dieser Liga kommen via Draft. Bedeutet natürlich für die Spielerinnen, die in der PHF gespielt haben, einen Vertrag hatten, wie Sandra Abstreiter, schauen erstmal so ein bisschen mit dem Ofenrohr ins Gebirge oder lassen sich eben auch für diesen Draft eintragen und werden dann gedraftet. Und du hast dann gesagt, ja, aktuell gibt's Rankings und Sandra Abstreiter ist bei diesen Rankings unter den besten 18 Torhüterinnen der Welt. Was bedeutet, 6 Mannschaften, 3 Torhüterpositionen, sie wäre theoretisch damit dabei. Da war sie sehr zurückhaltend, finde ich. Und das ist einerseits natürlich sympathisch und ehrt sie. Andererseits, glaube ich, wenn da eine Schweizer Torhüterin gesessen hätte, dann hätte sie gesagt, ja, natürlich werde ich da gedraftet, weil ich bin einer der 18 Besten, oder? Also das habe ich so ein bisschen beim Hören mir gedacht, ah, okay, ganz cool, von der Art her, passt auch zu ihr, aber so ein bisschen, vielleicht fehlt da auch noch so ein bisschen, dieses leicht Arrogante, das die Schweizerinnen zum Beispiel haben.
Ja, ich weiß nicht, ob es jetzt speziell die Schweizerinnen sind, aber ich glaube
doch,
auch,
ich weiß es.
Amerikanerin.
Und es ist überhaupt keine,
das ist ja positiv.
Ja, genau, ich meine es positiv, absolut. Also absolut. Zum Beispiel Karl Lehmann hat jetzt die letzten Jahre nicht mehr Nationalmannschaft gespielt, aber die hat dieses positiv Arrogante, weil sie einfach sehr überzeugt von sich ist. Die hat natürlich auch gut gespielt, jahrelang auch Nationalmannschaft, aber die transportiert das auch, dass sie gut ist. Ist völlig okay. Ja, wenn jemand was kann, bin ich völlig okay. Finde ich gut. Wenn jemand so auf der Grenze zur Arroganz zu dem steht, was er kann, finde ich gut.
Na gut, ich meine, es ist natürlich immer die Sache, du musst es dann auch zeigen. Ne?
Also ja,
es
bringt logisch.
Nichts, wenn du irgendwie auf Platz 47 stehst.
Pass auf, hör zu. Beste, ne? Talk the talk. Walk the walk, so sieht's aus.
Und ich glaube, bei Sandra Abstreiter ist ein bisschen die Sache, sie ist ja auch erst 24, also natürlich ist keine Teenagerin mehr, aber sie ist jetzt auch nicht irgendwie, dass sie schon 5 Profijahre hinter sich hätte, also es wäre ja dann ihr erstes, wenn man College erstmal nicht als Profi-Eishockey bezeichnet. Und sie hat natürlich bisher eine richtig starke WM gespielt, jetzt ist natürlich die Sache, macht sie das noch 2-3 Mal, redet sie vielleicht auch anders darüber. Aber sie hat ja auch gesagt, dass sie generell nicht der Typ ist, der irgendwie so erzählt, ja, ich bin die Beste und bla bla bla. Deswegen, ja, ich finde es auch ein bisschen defensiv, weil ich denke mir auch, das ist ja jetzt wirklich auch ein Hauen und Stechen. Da geht es ja wirklich auch darum, irgendwie sich den Platz zu erkämpfen. Aber ich glaube, ihr ist schon bewusst, dass das dann doch eher mit ihrer Leistung auf dem Eis zu tun hat.
Ja, was ist so dein Gefühl nach dem Gespräch? Weil es ist ja immer dieser komische Mix. Einerseits ist es cool, dass es jetzt diese Liga geben soll, dass da auch wirklich Kohle dahinter steckt, dass da auch ein CBA dahinter steckt, dass da auch wirklich Rechte, ne, also abseits vom Eis, also medizinische Betreuung, Mutterschutz, Elternzeit, also Sachen, die ja wirklich innovativ sind, dass es das geben soll. Also cool, dass es diese Liga gibt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es sind eben 6 Mannschaften, mal 20, 128 Plätze und es ja, bedeutet halt auch für viele wirklich das Karriereende, die halt vorher in der PHF gespielt haben oder die halt dann, oder zumindest das Ende in Nordamerika. Was ist dein Gefühl? Ist es trotzdem der richtige Startschuss? Ja, ich bin da so hin und her gerissen.
Nee, also der Weg dahin war natürlich nicht der richtige. Ne? Am schönsten wäre es, wenn es einfach eine seit Jahren funktionierende Liga gäbe und es gar nicht nötig gewesen wäre, dass da Spielerinnen streiken. Zu dem anderen Punkt kann ich eigentlich nur das sagen, was ich letzte Woche gesagt habe. Natürlich ist es bitter, aber hätten jetzt von Anfang an die besten Spielerinnen gespielt, wären ja viele auch erst gar nicht dabei gewesen. Deswegen kann man natürlich so gesehen sagen, dass viele von diesen kuriosen Umständen noch profitiert haben, die vielleicht sonst gar nicht in der Lage gewesen wären, bezahlt Eishockey zu spielen. Aber da können wir auch wieder das ganz große Rad drehen und sagen, warum ist das denn nicht möglich und warum startet diese Liga jetzt auch nur mit 6 Teams. Wäre es nicht zumindest ordentlich mal mit 12 Teams zu spielen, dann würden wahrscheinlich alle, die Bock hätten, professionell Eishockey zu spielen, auch in dieser Liga unterkommen. Aber das ist natürlich dann auch eine Frage der Einnahmen. Ich bin sehr gespannt. Also wenn man in den letzten Tagen die Interviews gehört hat, es gab ja diverse, auch nochmal bei The Athletic im Podcast, und da wird ja immer dann das Wort Expansion benutzt, ne? Also die wollen wirklich relativ schnell wachsen. Diese 6 Teams sind wirklich nur jetzt erstmal das, was geplant ist. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, wenn die erste Saison gut läuft, dass die gleich im zweiten Jahr 2 neue Teams ersuchen. Was ich ein bisschen komisch finde, es gibt ja das Gerücht, es gibt 3 amerikanische, 3 kanadische und 2 kanadische natürlich Standard, ne? Also Montreal und Toronto ist natürlich völlig klar. Jetzt die Frage, wer wird der dritte sein? Weil gehst du dann irgendwie nach Vancouver in noch so eine Riesenmetropole, die aber sehr, sehr weit weg ist? Ich glaube, das wird ja eher erstmal so eine Nordostgeschichte. Ich könnte mir vorstellen, so mit der Region Boston, vielleicht eine so Region Minnesota, die ja auch zwar auch schon mehr in der Mitte ist, aber immer noch ganz im Norden. Und dann halt New York. Also könnte ich mir vorstellen, ob es jetzt wirklich so kommt, weiß ich nicht. Aber das wäre ja von der Logik her die größten Einzugsgebiete, große Eishockey-Regionen und so. Und deswegen wundere ich mich, dass es nur 3 in den USA sein soll und dafür auch 3 in Kanada.
Ja, aber du hast dann nochmal Quebec, du hast vielleicht sogar Ottawa, alles noch im Osten. Also das wären dann schon auch Optionen neben Montreal, ja, und Toronto. Und also Nord-USA oder Nordost-USA, halt die Klassiker einfach, die du ja schon aufgezählt hast.
Ja, aber Buffalo wäre auch möglich, ne? Ja. Auch eine große Eishockey-Region, direkt ganz nah an Toronto dran, ne? Also könnte ja auch so eine Rivalität entstehen. Ja.
Auf jeden Fall ein Schritt, und ich bin auch der Meinung, dass es dann eben schnell in Richtung Expansion gehen sollte, denn wenn es eine rein Nordamerika-Liga wieder wird, damit so vielleicht 1-2 Spielerinnen aus Europa, dann ist ja auch wieder Quatsch. Da sind die Spielerinnen aus Kanada und in den USA unter sich. Natürlich ist das Niveau dann hoch, aber es bringt dann insgesamt auch bei den Turnieren, bringt das Eishockey wahrscheinlich nicht voran. Du hast dann immer, also du weißt jetzt bei den Turnieren, es wird das Finale Kanada gegen USA geben, es sei denn, es passiert eine Riesensensation. Ja. Du weißt, dass es ein Gruppenspiel zwischen den beiden Mannschaften gibt, also ja, in dieser besseren A-Gruppe, wo die besseren Teams, die besser gesetzten Teams spielen. Und du weißt, dass es normalerweise ein Finale zwischen den beiden Spielen, zwischen den beiden Mannschaften gibt. Du kannst dich sehr auf diese Spiele freuen, weil sie überragend sind, weil sie Bock machen, weil die Rivalität natürlich hoch ist. Aber das Turnier wäre schon nochmal deutlich geiler, wenn du wüsstest, okay, da können die Finninnen jetzt auch mit hin oder die Tschechinnen, die jetzt wirklich gut waren die letzten Jahre, haben dann einfach Spielerinnen, die sich auch regelmäßig noch auf dem Niveau messen können und einfach besser werden und dann näher ranrücken. Also dann kommen wahrscheinlich schon die europäischen Nationen näher ran, wenn da einige Spielerinnen mit dabei sind. Die nordamerikanischen werden wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser, aber ich glaube, dass zumindest die Lücke kleiner wird, und genau dahin muss es ja gehen. Ich meine, im Gespräch mit Sandra Abstreiter ist ja auch der Name Petra Nieminen zum Beispiel gefallen von den Finninnen. Ja. Also die würde ich da einfach gern sehen dann in einer Mannschaft, ne, als erste Reihe Scorerin dann natürlich, ja, und vielleicht halt mal auch mit einer Poulain in einer Reihe oder so, also jetzt mal total gesponnen, oder halt gegen eine Poulain mit aber noch besserer Unterstützung in der eigenen Reihe. Also das wäre schon geil, das so zu sehen, denke ich.
Ja, und ich finde, genau so muss es auch kommen, ne? Also du brauchst schon aus jedem Land die besten Spielerinnen, die dann rübergehen. Natürlich hast du auch noch diese schwedische Liga, darf man nicht vergessen, wobei die natürlich nicht ansatzweise ähnlich zahlt. Aber trotzdem gibt es da ja auch noch eine Profiliga in vielleicht Anführungszeichen in Europa, und dass ein paar Schwedinnen dann da spielen, ein paar Finninnen und auch ein paar Deutsche und Schweizerinnen, was auch immer, ist ja auch klar, oder Tschechien. Aber ich finde auch, langfristig sollten die Besten schon rübergehen, damit es genauso läuft bei den Männern und die Besten halt jedes Mal auch gegen die Besten spielen und dann nicht zu einem Turnier kommen und denken, oh Gott, was ist denn das hier für ein Niveau?
Also da ein Schritt in die richtige Richtung, wenn auch der Schritt selber nicht ganz so korrekt war oder vielleicht anders hätte ablaufen können sollen. Und was letztes Mal oder letzten Montag nach unserer Aufzeichnung erst rausgekommen ist, dass ja einerseits der Deutschlandcup dieses Jahr in Landshut sein wird, andererseits dann auch parallel ein Turnier der Frauen sein wird, eben auch in Landshut. Wir hatten sowas Ähnliches schon mal bei der Olympia-Qualifikation 2021, die war ja auch parallel zum Deutschlandcup. Also da haben die
Frauen... Oh, da habe ich noch einen Puck von, gemeinsam nach Peking. Hat nicht ganz geklappt.
Also da haben die Frauen in Füssen die Olympia-Qualifikation gespielt und die Männer den Deutschlandcup in Krefeld. Und jetzt soll es eben ein Turnier geben oder wird es ein Turnier geben in Landshut mit Männern und Frauen. Ich denke auch da, ein Schritt in die richtige Richtung. Ne? Dann kannst du halt das Potenzial die sind vielleicht ein bisschen mehr ausschöpfen. Du hast mehr Zuschauer auch dann bei den Spielen der Frauen mit dabei, hast ein Wochenende, ein Event. Freue ich mich drauf.
Ja, das ist auch genau die richtige Lösung. Also ich meine, wir sind uns ja einig, dass seit der Silbermedaille vom DEB jetzt nicht ganz so viel gekommen ist in Richtung Öffentlichkeitsarbeit, ehrlich gesagt. Da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erhofft. Aber das war jetzt wirklich mal eine gute Sache. Also das war wirklich eine sehr gute Nachricht, weil es wird ja oft erzählt, dass es mit den Frauen so schwierig ist. Und wenn man die irgendwie nach vorne bringen kann, wenn es denn wirklich abgesehen jetzt von Weltmeisterschaften ein Wochenende im Jahr gibt, wo die Nationalmannschaften, wo der DEB im Vordergrund stehen, dann ist es das Deutschlandcup-Wochenende, weil, wie wir alle wissen, es gibt nicht so viele Länderspiele, abgesehen von Vorbereitung auf die WM und die WM halt. Und deshalb finde ich es absolut richtig, da die Frauen dazu zu holen. Sportlich haut einen das wahrscheinlich weder bei den einen noch bei den anderen komplett vom Hocker. Aber es ist halt Aufmerksamkeit da. Es kommt live im TV, die Medien berichten. Ist halt immer so, wenn die Nationalmannschaft spielt. Ne? Und dass jetzt die Frauen dabei sind, ist sehr wichtig für die, selbst wenn die alle drei Spiele verlieren sollten, weil sie werden dadurch sichtbarer. Und selbst wenn es nur ein paar Highlights während der Männerübertragung sind, ein paar Interviews und sowas, die werden sichtbarer. Es wird auch nach außen gesagt, wir sind eine Einheit, ne? Die Männer und die Frauen zusammen. Und das ist nicht zwei völlig getrennte Sachen. Und die Männernationalmannschaft schwebt irgendwie so über allem und der Rest ist irgendwie so der Verband. Ich finde es absolut richtig, es so zu machen. Ich habe nur eine kleine Sorge, das ist die, dass natürlich dann sehr, sehr viele Spiele innerhalb von weniger Tage an einem Standort sind. Also ich finde Landshut erstmal einen absolut richtigen Standort, ne? Das ist auch noch ein guter Punkt. Ich finde, das ist ein absolut Traditionsstandort mit einer schönen neuen Halle und auch einer, der auch diverse aktuelle Nationalspieler hervorgebracht hat und sowas. Das ist schon sehr in Ordnung und ich finde, man muss auch mal wieder weggehen aus Krefeld. Das hat am Ende einfach nicht mehr gezogen. Ja, war auch Corona, aber hat auch so nicht gezogen, finde ich. Deshalb Landshut alles super. Trotzdem, zwei Turniere mit jeweils 6 Spielen innerhalb von 5-6 Tagen, das ist schon echt sehr viel Eishockey. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass die so machen, wie die es in Tampere gemacht haben bei den Spielen, die nicht so viel Tickets verkauft haben, dass sie sagen, wir laden Schulkinder ein, irgendwelche Klassen halt und machen die Halle dadurch voll. Weil erstens ist es immer schön, wenn eine Halle komplett voll Kinder ist. Und außerdem sieht es dann halt auch nicht so schlecht aus und die Stimmung ist da. Und dann wird sich auch niemand beschweren, der für sein Ticket irgendwie das Dreifache bezahlt hat.
Ja, ich gehe davon aus, dass es voll wird. Auf jeden Fall im Stadion. Wir hatten die U18-Weltmeisterschaft in Landshut. Da war wirklich super Stimmung und viel los. Ich finde,
aber also, auch nicht bei jedem Spiel, wenn die drei am Tag waren.
Ne? Nee, aber also ist auch U18 gewesen. Ja, also das fand ich positiv damals, dass da so viele Leute da waren. Also war ja in zwei Standorten, in Kaufbeuren und Landshut, aber dann die K.O.-Spiele hinten raus in Landshut. Und da auch wirklich super Stimmung bei den entscheidenden Spielen. Erwarte ich ehrlich gesagt, dass es dann eben dieses Jahr genauso wird, vor allem dann eben jetzt mit dem neuen Standort, da muss ja beim ersten Mal dann auch wirklich die Vorfreude auch bei den Fans da sein und bei den Leuten, die sich für Eishockey interessieren, einfach ja so das Verlangen danach dahin zu gehen, mit entweder alleine mit der Familie oder was auch immer.
Ja, und das glaube ich auch für manche Erstliga-Fans, die zur Nationalmannschaft fahren. Klar, es gibt jetzt nicht diese riesen Reisegruppen wie beim Fußball oder sowas, aber es gibt ja schon so ein paar Fangruppen auch aus der ersten Liga, die gerne zu Länderspielen fahren und die waren vielleicht noch nicht in der neuen Halle in Landshut und kommen dann gerade beim ersten Mal auch dahin, ne? Also grundsätzlich heißt es ja, es soll eine Option geben auf ein zweites Jahr, steht in der aktuellen Ausgabe der Eishockey News, eine Option auf ein zweites Jahr und dann muss man mal gucken, ne? 25, 26, da gibt es ja so Gerüchte, dass man schon mal irgendwie versucht, vielleicht, wie das damals beim Confed Cup und der Fußball-WM 2006 war, dass man auch parallel, dass man im Eishockey dann es auch so macht, dass man vielleicht schon an die WM-Standorte geht, um da was Abläufe zu testen für die WM. Ne? Also wer weiß, ob 25, 26 das Turnier dann wieder woanders ist.
Genauso dann in München, ne? Weil da wird ja die
WM-Meisterschaft. Ja, genau. München und Köln. Ja.
München und Köln.
Ich habe aber noch einen Gedanken zum Männerturnier, wenn ich ihn loswerden darf.
Ja, natürlich, du darfst ja alles loswerden.
Die Schweiz ist nicht mehr dabei. Die spielen ja dann mit Schweden, Finnland, Tschechien, dieses andere
schlecht.
Ding. Und ist
zu schlecht.
Ist das jetzt so ein bisschen so die endgültige Aufteilung, dass die Schweiz jetzt zu den besseren Nationen im europäischen Eishockey geht? Natürlich liegt es daran, dass Russland nicht dabei ist. Und wenn Russland jetzt den Krieg nicht geben würde und die Russen wären nicht gesperrt, suspendiert, wie man es auch mal nennen will, dann wären die natürlich nach wie vor bei diesem europäischen Top-Turnier dabei. Aber jetzt ist die Schweiz aufgerückt. Das muss man natürlich sagen, Deutschland hätte gar nicht aufrücken können, weil Deutschland auf sein Heimturnier nicht verzichten will, auch aus finanziellen Gründen und sowas. Das gibt's halt schon seit Jahrzehnten und das wird immer so sein. Aber trotzdem dachte ich mir, ja, da sind die Schweizer quasi diesem Unterbau Slowakei, Norwegen, Deutschland, Dänemark, sind sie irgendwie entsprungen und gehören zu den Top-Nationen. Ja? Muss ich das so interpretieren, ja?
Ja, musst du, natürlich. Also du bist ja Schweizer, ne? Also als Schweizer würdest du das auf jeden Fall so interpretieren. Ja, genau. Also das ist die Arroganz, von der ich vorher gesprochen habe. Ja? Also
Sag mal, hat hier irgendein Schweizer was getan in den letzten Tagen?
Hat man ja auch gesehen bei der Weltmeisterschaft. Ne? Bei den Männern, genau. In K.O.-Spielen, genau. Da sind die Schweizer einfach stärker.
Ja, aber du warst nicht in der Schweiz im Urlaub und hast da irgendwelche negativen Erfahrungen, die du jetzt hier kompensieren musst oder so.
Genau, ich bin 3 km/h zu schnell gefahren, bin geblitzt worden und bin jetzt sauer, dass ich 1.500 € Strafe zahlen muss.
Genau. Und das hole ich mir zurück.
Nein, ich war schon länger nicht mehr in der Schweiz. Nein, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu flapsig auch rübergekommen, aber ist ja sowohl bei den Männern als bei den Frauen jetzt bei den letzten Turnieren immer auffällig gewesen, dass die halt schon sehr überzeugt von sich sind. Jetzt hast du es halt gerade beim Männerturnier natürlich gesehen, dass Deutschland halt weitergekommen ist, ne? und die Silbermedaille geholt hat, die Schweiz auch schon mal geholt haben vor ein paar Jahren, überhaupt keine Frage. Aber ich finde es auch. Einerseits kann man sich natürlich ein bisschen drüber lustig machen, wenn es da nicht hinhaut, ne? Weil also wenn man halt irgendwie talk the talk ja und walk the walk nicht. Andererseits ist es halt einfach auch, glaube ich, ein Qualitätskriterium, dass du selbstbewusst daran glaubst, was du kannst. Und da wiederum haben wir ja jetzt beim letzten Turnier, dessen Eindrücke ja noch sehr, sehr präsent sind bei uns, bei der Weltmeisterschaft, gesehen, dass die deutsche Mannschaft auch in die Richtung mehr gegangen ist. Ne? Also schon mit den Aussagen vor dem Turnier. Und dann natürlich dann auch die entsprechenden Leistungen gezeigt hat. Also das finde ich eine positive Entwicklung.
Kann dir aber auch schön auf die Füße fallen, ja, nicht mal in Olympia, ne? Weil vor Olympia hieß es auf einmal auch so, ja, also da wurden auf einmal so Medaillenwünsche öffentlich geäußert. Ja, hat dann nicht ganz so gut geklappt.
Ja, aber was findest du besser? Vorher zurückhaltend sein und im Viertelfinale raus oder vorher?
Ist halt schwierig. Wahrscheinlich ist jetzt die langweiligste Antwort, die man bringen kann, aber wahrscheinlich ist es die gute Mischung. Ne? Also schon sagen, wir wissen, was wir können,
kommt drauf
was wir
an.
Wollen.
Kommt drauf an. Ne? Dafür bist du da, dass du da irgendwie die Diskussion mit kommt drauf an beendest.
Ja, was soll ich denn sagen? Ich meine, ich finde, du kannst nicht pauschal sagen, ja, geh hin und sag, wir holen Gold. Du kannst aber auch nicht sagen, wir sind froh, wenn wir nicht nach 7 Minuten 8-0 zurückliegen. Also klar musst du irgendwie eine Mitte finden, oder? Gerade als deutsche Mannschaft. Als Kanada, als Russland, als was auch immer, da sagst du, wir wollen das Turnier gewinnen. Ist ja ganz klar. Muss ja auch der Anspruch sein. Aber als Deutschland kannst du doch nicht sich von der WM, von einem Olympiaturnier hinstellen und sagen, wir holen Gold, oder?
Nee, aber...
Dann sagen wir, wollen Gold holen, aber nicht wir holen Gold, oder?
Das ist so ein Unterschied. Nein, wir holen Gold, das wäre vermessen, natürlich, absolut. Aber ja, so wie es zum Beispiel Sturm gemacht hat vor der Weltmeisterschaft, na schon, also wir wollen halt so lang wie möglich dabei, wir denken jetzt nicht Viertelfinale, sondern wir wollen halt so lang wie möglich dabei bleiben. Das ist so ein bisschen eine gute Mischung aus beiden.
Ja, das ist in Ordnung.
Da, genau, okay, so viel zur Entwicklung bei den Frauen und auch zum Deutschlandcup 2023 in Landshut. Und dann schauen wir in die DEL, ist noch ein bisschen hin, so ja rund 2 Monate, bis es losgeht in der deutschen Eishockeyliga. Aber die Kader nehmen schon langsam Form an. Und irgendwie gibt es da ja bei den Spitzenteams so ein bisschen Parallelen. Also wir haben natürlich in Mannheim und München neue Trainer. Wir haben aber auch etwas, was den Eisbären Berlin letztes Jahr passiert ist, jetzt auch wieder. Und zwar, wenn wir es Mannheim und Berlin nehmen, fast genauso. Ein rechtschießender, oder eigentlich können wir München auch noch mit dazu nehmen, ein bisschen anderer Fall, aber ein rechtschießender Offensivverteidiger, mit dem man geplant hat, ist dann doch weg. Also Kai Wissmann war es natürlich bei den Eisbären Berlin vor einem Jahr, der in die Organisation der Boston Bruins gegangen ist, nach einer sehr, sehr guten Saison. Und jetzt sind es Leon Gawanke, der natürlich noch kein Spiel gemacht hat für die Adler. Also die hatten nicht ihn im Kader und haben ihn verloren, aber sie haben mit ihm geplant, weil er bei ihnen unterschrieben hat. Jetzt getradet worden von den Winnipeg Jets zu den San Jose Sharks und er probiert es dort wieder. Und auch die Münchner mit Zach Redmond, überraschend, weil er noch Vertrag hatte, eben einen rechtschießenden Offensivverteidiger verloren. Lass uns da mal damit einsteigen in die Diskussion, so ja um die großen Namen, auch die Meisterschaftsfavoriten, die auch Budget haben, auch natürlich entsprechend Spieler verpflichten können, aber eben, was diese Abgänge zeigen, dann doch nicht alles im Griff haben.
Erstmal ganz schwache Transition von dir, anstatt zu sagen, ob wir Leon Gawanke beim Deutschlandcup sehen, das wissen wir noch nicht, bla bla bla. Aber gut, fürs nächste Mal.
Ist mir zu flach.
Ja, ich weiß gar nicht, was du jetzt genau von mir hören willst. Willst du erstmal über Gawanke reden?
Ja, also wir haben ja gesehen letztes Jahr, gut, bei den Eisbären war es nochmal ein bisschen was anderes. Ne? Die haben Wismann verloren und dann haben sie ja eigentlich Gouli gehabt als den Nummer 1 Verteidiger. Und was man so hört, hätte er das auch gezeigt, aber der hat sich halt eben nochmal im Kopf verletzt und dann seine Karriere beendet. Also haben sie dann gleich zwei Verteidiger eigentlich verloren. Bei Mannheim ist es jetzt Gawanke, der hätte kommen sollen als Ersatz auch für die Abgewanderten, weil da gibt es einen echt großen Umbruch, nicht nur in der Verteidigung, auch vorne. Also die Adler haben schon ein anderes Gesicht, neuer Trainer, ein paar neue Spieler. Und bei München ist es halt so, vielleicht noch ein bisschen anders. Lassen Sie erst über Gawanke sprechen, ne? der eingeplant worden ist von den Adlern.
Ja, also wir hatten ja schon letzte Woche ein bisschen über Gawanke gesprochen, generell über seine Situation. Und dann hast du ja noch über den Ton gespielt, wie unzufrieden er in Winnipeg war. Und deshalb war ja klar, wenn ihm das neue Team, was es denn dann geben sollte, und jetzt ist es ja gekommen, dass San Jose irgendwie nicht eine ordentliche Garantie gibt, oder eine Garantie, aber zumindest bessere Chancen gibt und vor allem auch mehr Geld. Das darf man bei der ganzen Sache auch nicht vergessen, weil Leon Gawanke, hieß es ja, sei dann einer der Topverdiener in der DEL. Und jetzt hat er ein AHL-Gehalt von $345.000. Und das ist wirklich aus gewöhnlichen.
AHL.
Ja, AHL, klar, geht ja fast an die Millionen. Also nicht ganz, aber fast. Also man muss natürlich auch sagen, es wird mittlerweile für Topspieler in der AHL auch besser gezahlt. So ist es nicht. Also es ist jetzt keine absolute Ausnahme, was Gawanke da bekommt. Aber du siehst natürlich daran, dass er schon in die Verhandlungen gegangen ist nach dem Motto, Leute, ich mache jetzt hier nicht mehr irgendwie den Status des ganz jungen Prospects, dass sich irgendwie versucht, mit dem Gehalt, was gerade zum Leben reicht, da irgendwie für die NHL zu empfehlen, sondern wenn, dann will ich auch dick bezahlt werden und dann will ich auch, dass sich die AHL-Zeit auch für mich lohnen würde. Und natürlich kommt dann auch das Sportliche hinzu, weil er in San Jose natürlich größere Chancen hat, wahrscheinlich eingesetzt zu werden in der NHL als vorher in Winnipeg. Aus Mannheimer Sicht
lass,
natürlich
lass bitter. Lass kurz mal einhaken, also ihr merkt, 150.000 bis 200.000 ist so bei Bernd Schmickrad, was man eben gerade mal zum Leben braucht. Ne? Also.
So viel hat er gehabt, oder was?
Nein, also, aber weiß ich nicht, aber also es wäre schon sonst auch, also in Winnipeg ist es auch nicht so.
Überholt mal die Zeit, ich ja, checke
okay.
das.
Okay, nein, aber weil du jetzt gesagt hast, ja, es reicht gerade mal so zum Leben. Also ja, wenn du in der AHL spielst,
aber
ja.
Aber erzähl ich dir gleich.
Okay, erzähl es mir gleich. Ja, aber gut, in Mannheim hätte er auf jeden Fall auch schon so viel gehabt, dass es gut zum Leben reicht, sagen wir so.
Nee, in Mannheim hätte der richtig viel verdient. Ja, ja. Überhaupt keine Frage. Es geht darum, was der vorher verdient hat. So, meiner Salary hat der jetzt verdient, $70.000. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist erstens brutto und die müssen in AHL alle selber zahlen, Wohnungen und Auto und sowas. Ne? Natürlich ist das ein ordentliches Gehalt, aber das ist jetzt kein Gehalt für jemanden, der auf Top-Niveau Eishockey spielen kann. Ne? Und deshalb, das meine ich. Ich meine nicht das Mannheimer Gehalt, das war auch top, sondern ich meine das alte AHL-Gehalt. Und da ist das neue AHL-Gehalt, was ja mehr als vervierfacht ist oder knapp vervierfacht ist, ja, ist natürlich schon mal eine ganz andere Geschichte.
Also einerseits aus Gawankes Sicht natürlich der Wechsel weg von den Winnipeg Jets, weil er einfach
ist sogar verfünffacht, sorry. Ja. Ja, fast verfünffacht. Ja.
Weil er nicht mehr in der AHL eben sich jetzt ja auf ewig anbieten wollte, sagen wir so. Und natürlich bei den Sharks auch bessere Chancen bestehen, dann ins Line-Up zu rücken, weil die Verteidigung nicht so gut besetzt ist, weil es auch eine Mannschaft ist, die eher noch im Umbruch ist. Also einerseits die Sicht von Gawanke, andererseits die Sicht der Adler Mannheim. Die haben verloren in der Verteidigung. Kertic, Lehtivuori, die haben Akta verloren. Larkin ist jetzt ein anderer Spielertyp, aber auch der ist weggegangen. Also da sind viele gegangen und Gawanke hätte das zumindest, was so Lehtivuori und Kertic in der Offensive gespielt haben, eigentlich auffangen sollen. Und das fehlt halt jetzt.
Ja, die Frage ist halt nur, inwiefern die Mannheimer damit gerechnet haben. Und
Donovan auch. Also die haben ja echt einen
genau.
Wahnsinn.
Ja, stimmt. Ja. Aber wenn man den Artikel von Christian Rotter in der aktuellen Ausgabe der Eishockey News liest, ist ja schon klar, dass sie das grundsätzlich auf dem Schirm hatten, dass die Möglichkeit besteht, dass der nochmal getradet wird und dann sagt, na, ich versuche es auch nochmal. Aber natürlich ist es trotzdem bitter, weil sie natürlich nicht darauf gehofft hatten und sich dachten, na komm, wenn wir den haben, ist schon mal gut. Und ich bin gespannt, was die Mannheimer machen, weil jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Ja, Gawanke hat nur einen deutschen Pass und wir wissen ja, wie die Ausländerregel in der DEL funktioniert. Und deshalb finde ich, ist das auch ein anderer Fall als München. Klar ist Redmond auch für uns zumindest überraschend, dass er aufhört und er wird in München dann auch fehlen. Aber jemand, der ohnehin eine Importlizenz hat, den kannst du auch dann ganz easy mit einer anderen Importlizenz halt kompensieren, weil ja die Lizenz ohnehin für die Position eingeplant war. bei Mannheim, oder ist es natürlich was anderes, weil da geht ein deutscher Spieler weg und du findest zu dieser Jahreszeit keinen vergleichbar starken deutschen Verteidiger. Und deshalb muss Mannheim jetzt eine mehr als ursprünglich eingeplante Importlizenz für die Verteidigung ausgeben. Und das heißt nicht, dass sie das nicht können. Sie werden mit ihren finanziellen Möglichkeiten und ihren Scouting-Möglichkeiten definitiv einen guten Mann finden. Aber es wird trotzdem ein Stück weit die grundsätzliche Planung, was Import und deutsche Spieler angeht, durcheinander bringen.
Ja, und ich würde auch sagen, es fehlt noch der Einser Offensivverteidiger, ne? Also du hast Gilmer, Yorki Packer und Murray jetzt in der Verteidigung als Importlizenzen aktuell bei den Adlern. Alles neue Spieler auch. Also Murray hat natürlich schon DL gespielt davor in Wolfsburg, aber neue Spieler in Mannheim. Und ja, Murray ist so ein Allrounder, Yorki Packer ist einfach ein Stay-at-Home-Verteidiger, ein massiver. Und Gilmer, ist das ihr Nummer-1-Verteidiger? Ich glaube, die hätten da schon mit Gawanke auch in Überzahl hinten an der blauen Linie. Ich meine, mit Kertic und Lehtivuori, auch Larkin hat da in Überzahl gespielt. Da haben sie da viel, viel verloren. Also ich glaube, da muss schon noch was kommen oder wird noch was kommen, denke ich.
Ja, die Adler werden ja nicht sagen, wir verlieren Leon Gawanke, den wir da eingeplant haben und holen dafür nichts Neues. Ne? Also da wird auf jeden Fall noch was passieren. Da kannst du mal fest von ausgehen. Aber du hast schon recht. Also Es ist ja sehr dünn, wäre jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel gesagt, in der Mannheimer Defensive. So ist nicht.
Dünn ist es nicht, aber die wollen einen Titel spielen. Also, und da sind,
genau. Ja. Und du musst ja auch damit rechnen, dass sich irgendeiner mal verletzt und so. Und wenn du mal auch das Alter anguckst, klar. Also jetzt, ich meine nur die deutschen Spieler, ne? Holzer ist 35, Reul ist 34. Und dazu kommen dann Pilou 20, Meier 17 und Jamor 21, ne? Also, es fehlt, finde ich, so ein bisschen dieser Mittelbau. Ne? Also du hast sehr erfahrene oder sehr junge Spieler aktuell in der Abwehr.
Ja, von der Qualität her sind sicherlich die drei Imports deiner Verteidigung sind auch und vom Alter auch genau dieser Mittelbau, den du ansprichst. Aber eben, genau, der deutsche Spieler und vielleicht nochmal der...
Ja, und Gawanke wäre mit 24 genau der Mann gewesen.
Genau, ne? der fehlt. Ja. Und auch insgesamt, also das eine ist eben, und auch noch vielleicht mal da nochmal Rückblick, eben der Wissmann Gurli bei den Eisbären Berlin. Ich sage nicht, dass das in den Adlern jetzt ähnlich auf die Füße fällt, aber es kann dann doch schnell gehen, wenn man mit so einem Spieler plant und der ist nicht mit dabei. Und auch insgesamt der Umbruch ist natürlich riesengroß. Sie haben mit Lundskog einen neuen Trainer. Grundsätzlich finde ich Schweden, Finnen als Coaches ja super. Also da freue ich mich drauf, wie die Adler auch spielen werden. Und es sind aber extrem viele Spieler weggegangen. Ich meine, die Verteidiger haben wir jetzt angesprochen. Wir haben im Sturm Eisenschmied, der weggegangen ist, Kremmer, der weggegangen ist, Rendulic ist weggegangen, Wohlgemuth jetzt noch, Dors, also dann Kramarosa hat letztes Jahr auch noch gespielt, Bergmann natürlich auch noch weg. Also das sind halt schon sehr, sehr großer Umbruch auf allen Positionen außer im Tor und auf der Trainerposition.
Also ich sag mal so, die Leute, die du jetzt gerade als Abgänge aufgezählt hast, wäre bei sehr, sehr vielen Clubs in dieser Liga die ersten beiden Reihen. Also, das ist schon, also ich finde auch, also dass sie auch noch Wohlgemuth auch noch abgegeben haben, wieder Thema deutscher Pass, ne? Also den auch, keine Ahnung, woran es lag, das scheint ja vielleicht nicht nur sportliche Gründe zu haben, aber ich will überhaupt nicht spekulieren, weil ich nichts weiß. Aber das kam jetzt für mich zumindest auch ein bisschen überraschend, weil sonst hätte man vielleicht zum Ende der vergangenen Saison gesagt, wir trennen uns und dann ist das so auf einmal innerhalb von wenigen Tagen. Gawanke und Wohlgemuth, also schon zwei Leute, die jetzt so zu den aufstrebenden Kräften im deutschen Eishockey gehören. Erinner dich, als wir zwei, drei Jahre her, als wir mal diesen Draft gemacht haben, wo man sich so sein Team draften konnte.
Ja.
Erinner dich, da habe ich Herrn Wohlgemuth als schlimmes Wort Franchise-Player, also schlimmes Wort im Deutschen, Franchise-Player noch angesehen. Ja gut, vielleicht habe ich ihn damals ein bisschen überschätzt und vielleicht war der Hype auch damals ein bisschen groß nach seinem Wechsel. Aber grundsätzlich trotzdem kein schlechter Mann, den du vielleicht nicht unbedingt verlieren willst, oder? Also, nee. Kommt auch noch hinzu.
Sie haben natürlich auch verpflichtet, haben den Linden Vell geholt, sehr, sehr viel aus der KL geholt. Linden Vell ist gekommen, Chris Bennett ist gekommen in der Offensive. Sie haben natürlich, was deutsche Spieler anbelangt, Tom Kühnhackl jetzt mit dabei, natürlich ein ganz anderer Spielertyp, aber auch cool, dass der wieder in der DEL ist oder wieder in Deutschland spielt nach langen Jahren. Fischbuch geholt, den wir schon kennen aus der DL und genau wissen, was er kann. Insofern haben sie natürlich auch Spieler geholt und es sind weiterhin Plachter da, es ist weiterhin David Wolf da, es war ein Tyler Goddard da, auch in der Verteidigung und im Tor natürlich. Brückmann-Tiefensee, das Duo. Wer ist eigentlich die Nummer 1 nächste Saison bei den Adlern?
Ich glaube wirklich nicht, dass es eine gibt. Ich glaube echt, die gehen mit 50-50 rein. Kann man auch Eiszeit FM zuhören, die haben ja letztens mal so das Update wieder gemacht zu den Adlern und da ist das auch die Meinung, dass das wahrscheinlich zumindest mal am Anfang offenes Rennen sein wird.
Aber dass Brückmann Brückmann hat einfach so ein Standing, dass der jetzt, also von der Leistung her, von Tiefensee jetzt in den Playoffs, müsste Brückmann eigentlich der Herausforderer sein. Ich glaube, dass sie es intern nicht so sehen, weil es auch Quatsch ist. Bei Ice Side FM war ja auch zu hören, dass Brückmann da wirklich auch ein guter Coach auch ist für Tiefensee, also einfach auch viel, viel weiter gibt, was im Leben als Profi anbelangt und so weiter. Von den Leistungen her hat Tiefensee sehr, sehr gute Playoffs gespielt. Brückmann war verletzt, müsste jetzt wieder Herausforderer sein, aber er hat so ein Standing, denke ich, dass es mindestens 50-50 ist, wenn nicht Tiefensee eher wieder die Herausfordererrolle einnimmt. Trotz starker Playoffs und trotz Drafts.
Ja, und ich meine, wir erleben ja auch in anderen Eishockey-Ligen, anderen Eishockey-Clubs, dass halt so eine 50-50-Lösung vielleicht gar nicht so falsch ist. Und dass man sich nicht immer denken muss, wir haben hier die klare Nummer 1, die irgendwie 50 Spiele macht. Ne? Also gibt's auch, siehe Haukeland, und Haukeland sagt doch, er wird alle Spiele machen. Aber Niederberger ist ja auch einer, der sehr gern sehr viel spielt. Aber ich finde ja auch in Ordnung, wenn man da... Also ich finde nicht gut, wenn man in die Playoffs mit einer 50-50-Lösung geht. Ich finde, da musst du schon eine klare Nummer 1 haben. Wobei Ingolstadt uns auch bewiesen hat, dass man jede Runde einfach einen anderen Torwart einsetzen kann und trotzdem kommt man weit. Aber grundsätzlich finde ich das in der Hauptrunde schon in Ordnung, wenn nicht da ein bisschen mehr abgewechselt wird.
Lass uns auf die Münchner schauen. Da haben wir das gleiche Thema mit Verteidiger weg, also mit Redmond. Du hast doch schon gesagt, ein Unterschied ist, es ist eben eine Ausländerlizenz, die man wieder besetzen kann. Und ein weiterer Unterschied ist aus meiner Sicht, die haben die Typen auch im Kader. Also Blum hat es jetzt die letzten Jahre auch wirklich so gespielt als sehr, sehr guter Offensivverteidiger. Und Ryan McKiernan hat sich, glaube ich, in der letzten Saison so ein bisschen neu erfunden, kann aber auch wieder ein bisschen mehr von der Spielweise in Richtung Redmond rutschen, oder? Also dann haben sie mit Bittner noch natürlich eher einen Allrounder, aber auch nochmal einen Rechtsschützen geholt. Also ich glaube, dass auch wenn Redmond natürlich wirklich ein sehr, sehr starker Offensivverteidiger ist, die können das besser kompensieren aktuell mit den Spielern, die sie schon im Kader haben.
Absolut. Mache ich mir in München eh keine Sorgen, weil da sitzen ja auch regelmäßig Leute auf der Tribüne, die bei anderen in der ersten Reihe spielen würden. Deshalb sehe ich da überhaupt kein Problem. Ich finde ja grundsätzlich ist der Abgang von Maximilian Schuber viel dramatischer für die Münchner. Erstens, weil er mal noch besser gespielt hat als Redmond in den letzten Monaten oder wann auch immer. Und außerdem ist er halt ein U23er, ne? Und auf einer U23-Position so eine Qualität zu haben, die kannst du nicht kompensieren, wenn die weggeht. Und deshalb, ja, Redmond ist ärgerlich, weil er natürlich auch jetzt schon länger dabei war und von dem weißt du, was du bekommst. Andererseits ist er auch nicht jünger geworden. Und halt, wie gesagt, ich glaube, dass München schon in der Lage ist, so einen mit einer neuen Ausländerlizenz dann zu kompensieren.
Bei Suba ist aber, also er ist jetzt unter Vertrag bei den Coyotes. Ist dann auch mal die Frage, aktuell steht er mir bei Berlin Prospects nur als ausgeliehen an München da. Also wie dann genau seine Situation sein wird.
Okay, kann natürlich sein. Also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass er rübergeht und für AHL spielt. Und selbst Arizona hat ja auch nicht so viel Personal, was vielleicht sehr viel besser ist als Maxi Schuber. Obwohl er natürlich noch viel zu lernen hat, hat man auch bei der WM gesehen. Aber klar, kann natürlich theoretisch sein, dass er nochmal ein paar Monate in München spielt. Aber da kommen wir zu dem auch ganz großen Thema, was eigentlich schon bei Gawanke gerade, was ich ansprechen wollte. Du hast halt überhaupt keine Kontrolle, ne? Weil halt dieses Transferabkommen zwischen NHL und europäischen Ligen, Witz ist, Martin Wimösterer hat in der aktuellen Eishockey News echt einen guten Kommentar dazu geschrieben. Dieses Transferabkommen ist nämlich einfach für die europäischen Vereine irgendwie ein Witz. Ich finde, da müsste viel mehr Geld fließen, es müsste viel mehr Regeln geben, dass die europäischen Vereine ihre Spieler geschützt haben. Ich meine, in Deutschland geht das ja sogar noch, aber schau dir mal Schweden, Finnland, Russland, Tschechien, was die über die Jahre da verlieren. Die Schweden verlieren jedes Jahr Dutzende junge Spieler, die in ihre eigenen Vereine ursprünglich viel Geld und Zeit investiert haben. Und klar, es gibt dann für eine kleine Kompensation und irgendwie gilt es ja im Welteishockey auch immer so als Auszeichnung. Wir haben den und den durch unser Jugendsystem in die NHL gebracht. Ja, aber ich finde, das reicht nicht. Ich finde, das muss besser vergütet werden und die europäischen Vereine müssen da, finde ich, mehr Rechte haben, was auch die bestehenden Verträge angeht. Weil, wissen alle, sobald ein Spieler gedraftet ist, kann der NHL-Verein den einfach bis zum 15.07. verpflichten und einfach sagen, so, wir wollen den haben dieses Jahr. Und dann guckt der DEL-Verein in die Röhre. Siehe jetzt Mannheim mit einem 4-Jahres-Vertrag, der jetzt einfach nicht mehr gilt. Ne? Ich weiß, das ist jetzt ein ganz großes Fass, was du vielleicht gar nicht aufmachen wolltest, aber ist mir nur in dem Zusammenhang jetzt nochmal eingefallen.
Nee, absolut. Also es ist halt auch so ein bisschen mit dem Fingerschnipsen, okay, du kommst zu uns, zack. Und also auch zu Zeitpunkt, wo halt eine Kaderplanung schon sehr weit vorangeschritten ist. Ne? Wenn die halt jetzt einfach dann, wir sind jetzt im Juli, ne? Also klar ist dann so ein bisschen die hat auch mit der Free Agency in der NHL dann wieder zu tun und mit wann der Draft ist und wann die Kader halt zusammengestellt werden und wann es dann losgeht mit der Traderei. Logisch, aber da sind halt also logisch wird sich auch bei den Teams in der DEL noch ein bisschen was tun, aber so grundsätzlich steht da jetzt schon mal ein großes Gerüst. Und wenn ein Spieler weggeht in die NHL, ist das ja für einen DEL-Club automatisch immer einer, der wichtig ist, ne? Also einer, der gut ist. Ja. Und der fehlt natürlich dann besonders.
Ja, und gerade bei so einer Liga, die sich selbstständig dafür auf die Schulter klopft, dass sie noch eine Milliardengrenze gesprengt hat oder sowas. Wo ist denn das Problem für einen Spieler, der wirklich ein Topmann werden kann, auch mal jetzt nicht ganz wie im Fußball, dass da irgendwie 150 Millionen Euro gezahlt werden, das ist natürlich lächerlich. Aber es darf doch schon mal siebenstellig sein, oder? Also gerade bei so Leuten, die da ein bisschen später rübergehen, ne? Oder jetzt guck mal, Beispiel Mitschkow. Ne? Also nicht, dass ich gerade sonderlich viel irgendwie Mitleid hätte mit SKA St. Petersburg oder sowas, ne? Aber grundsätzlich, mal fernab jetzt von politischen Dingen. SKA St. Petersburg bildet da einen absoluten Topspieler aus, hat den noch unter Vertrag und wer weiß, wie lange er jetzt noch bleibt, keine Ahnung. Aber grundsätzlich werden die den irgendwann einfach für nichts verlieren oder für fast nichts. Und in welcher Sportart gibt es das, dass jemand, der teilweise Vertrag hat, einfach in eine andere Liga geht und die das kaum kompensieren muss im Verhältnis dazu, was derjenige bringt? Ja. Also das finde ich echt schon strange, muss ich sagen.
Ja, absolut, gebe ich dir absolut recht. Bei München bei eben Redmond weg, ansonsten der Umbruch. Ja, wir haben halt auch die Trainerposition. Wir wissen natürlich, dass Söderholm die Organisation kennt. Wir wissen auch, wie er als Bundestrainer gearbeitet hat. Wir wissen auch teilweise, wie er in Deutschland unterhalb der DEL als Coach gearbeitet hat. Aber es ist jetzt doch das Ende von Don Jackson als Trainer des EHC Red Bull München. Jetzt der Wechsel zu Toni Söderholm, auf jeden Fall ein Umbruch. Ich bin sehr gespannt, wie die Mannschaft Eishockey spielen wird, ob sich da auch von der Spielweise her was ändert, ob sich Söderholm da eher noch ein bisschen mehr anpasst in Richtung des Stils von Don Jackson oder ob er eher seinen Stil noch ein bisschen mehr reinbringt. Und ansonsten von den Spielern, gut, Redmond, Tiffels und Schütz natürlich.
Ein Gedanke zu den Trainern. Hatten wir schon mal eine Saison, wo von den drei Top-Teams zwei mit einem neuen Trainer und einen mit einem angezählten reingehen?
Also müsste ich jetzt ein bisschen zurückdenken, aber so, ist es eh selten, dass der Meister zum Beispiel einen Trainer wechselt. Ne? Also ja. Weiß ich nicht, ob das überhaupt schon mal lange überlegen, ja, das ist auch schon länger her.
Ja, wenn er nach Pleite gegangen ist und an der Liga anfangen musste, ne? Das schon, ja.
Ja, nee, also klar, also ja, sowohl bei Mannheim als bei München halt kleines Fragezeichen, wie sie Eishockey spielen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da bei München so viel ändert, weil halt einfach das schon so in der Kabine auch verankert ist und die Mannschaft ja, was die Leistungsträger anbelangt, jetzt gleich geblieben ist und was auch die führenden Spieler und die ein Wort haben, anbelangt, gleich geblieben ist. Insofern, er ist der Umbruch natürlich bei München kleiner als bei Mannheim. Und wenn Tiffels und Schütz, logisch jetzt mit dem Eindruck der Weltmeisterschaft, wirklich gute Spieler, aber die haben ja in München jetzt auch in der letzten Saison gar nicht so die große Rolle gespielt. Ich würde mir wünschen, dass sie jetzt in Köln und in Berlin dann eben ja noch mehr aus dem machen, was sie auf jeden Fall können. Es ist jetzt nicht so, dass man in München sagt, boah, die haben uns jetzt eigentlich da die Meisterschaft gewonnen und deswegen reißen die ein Riesenloch und das kann man auch kompensieren, denke ich.
Ja, und du musst ja auch da gucken, wer dafür gekommen ist, ne? Genau, also Eisenschmied und Kremmer, jetzt kann man natürlich bei Eisenschmied sagen, der ist vielleicht nicht das geworden, was man vor 5 Jahren dachte, dass er wird und ist ja nicht umsonst auch wieder nicht bei der WM dabei gewesen. Da ist vielleicht ein Freddy Tiffels in Topform schon der bessere Mann, aber ich finde so Nico Kremmer, den nochmal dazu holen, der die Defensivarbeit bestimmt nicht schlechter macht. Ja, das ist schon sehr ordentlich, finde ich, was die Münchner da gemacht haben.
Kremmer ist für mich einer, der, also irgendwie hast du es eigentlich vor Jahren schon denken können, dass der irgendwann in München landet. Also der kommt aus Landshut, der kommt aus der Ecke, der ist von der Spielweise, passt der halt einfach wie Arsch auf Eimer dahin. Ja. Also zu 100%. Ja. Also auch und auch von der von der Attitüde und so weiter, ja, macht einfach seinen Job, du kannst ihn überall hinstellen und er spielt das Ding runter und hat jetzt in den letzten Jahren auch noch offensiv draufgepackt, ne, also ein bisschen besser gescored oder deutlich besser gescored, also ja. den kannst du auch mal in eine Scoring-Reihe, wobei in München, ja, was ist da die Scoring-Reihe, aber den kannst du auch mal hochziehen, genau. Und dann macht er halt da die Drecksarbeit und ab und zu trifft er auch oder spielt auch mal einen geilen Pass und so, also das ist schon echt eine gute Verpflichtung. Und Eisenschmied,
der hat seine Phasen, ne?
Der hat auch Verletzungsprobleme.
Ist der gut.
Ja, genau.
Dann schießt er wieder in 4 Spielen 5 Tore und dann taucht er aber wieder einen Monat ab. Aber
erinnern,
du hast recht, es sind auch oft Verletzungen.
Ja, ne? Also diese Schulterverletzung, er hatte doch auch, ich meine, diesen brutalen One-Timer, war jetzt auch nicht mehr so das Thema die letzten Jahre. Also du hast jetzt einmal eine Saison gehabt, wo du gedacht hast, okay, wenn Kertesz auf Eisenschmied spielt und der Verteidiger kommt ein bisschen zu spät in Unterzahl, dann ist es zu 90% ein Tor. Das war jetzt die letzten Jahre auch nicht mehr so. Hat auch sicherlich mit der Schulter zu tun, die er sich verletzt hat. Tempo hat er auf jeden Fall, schlittschuhläuferisch, passte da nach München auf jeden Fall auch sehr, sehr gut hin. Und vielleicht jetzt auch nochmal so ein Neustart. Also ich könnte mir bei Eisenschmidt auch vorstellen, dass der voll explodiert in München und voll abgeht. Vor ein paar Jahren habe ich gesagt, das ist der spektakulärste Spieler der Liga. Und ich finde auch, wenn der sein Stil und seine Qualitäten bringt, dann ist es einfach eine brutale Granate. Und ich könnte mir vorstellen, dass er
bei der Meisterschaft der Mannheimer, aber der ist so stark in den Playoffs. Danach hieß es ja schon, ja, NHL-Traum lebt und sowas. Und natürlich hat er dann in Laval, glaube ich, gespielt, ne? Im Farmteam der Canadiens, ne? Wenn mich nicht alles täuscht.
Eine halbe, war es eine ganze Saison?
Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall hieß es ja damals
immer NHL. Da waren 57 Spieler in Laval Rocket,
genau. Okay. Und NHL sei nach wie vor Thema und sowas. Ne? Und
davor hat er es gespielt. Davor war der. Da war er erst bei den St. John's Genau. Und dann, ja. Da war einmal so die Frage, ja, geht der nochmal hin? Genau. Das war dann 1920. Dann 1920 nur 18 Spiele. Genau. Die Verletzung, ja.
Ja, bitte. Also es ist auf jeden Fall so ein klassischer Kandidat für so Comeback-Spieler des Jahres. Also nicht, dass er jetzt völlig im Loch war, wäre natürlich auch übertrieben, aber er war nicht da, wo man so 2018, 2019 dachte, wo er jetzt sein würde.
Okay, München, Mannheim. Dann haben wir noch, also Berlin vielleicht mal kurz angeschnitten, hat vor allem, denke ich, auf der Verteidigerposition mit Wismar natürlich jetzt nochmal eine riesengroße Verstärkung bekommen und hat auch im Sturm, was die deutschen Spieler anbelangt, ist, glaube ich, besser aufgestellt als in der letzten Saison. Und dazu sind natürlich ein paar Topspieler noch geblieben. Ty Ronning ist auch einer, jetzt mal weg von den deutschen Spielern, der die Liga schon kennt und der halt einfach nicht, also richtig hat auch in den Playoffs ein richtig guter Spieler, ja, in den Playoffs auch nochmal gezeigt. Also einer, wo ich mir gedacht habe, also oder wo ich die Frage gestellt habe vor den Playoffs, okay, spielt er das, was er in der Regular Season spielt, in den Playoffs ganz genauso? Oder ist es einer, der dann, weil sich vielleicht so ein bisschen, weil er halt nicht ganz die Größe hat und weil es ein bisschen härter wird und noch ein bisschen schneller, wo er mit seiner Schnelligkeit vielleicht nicht mehr so punkten kann, da abtaucht und genau das Gegenteil ist passiert. Also überragende Playoffs, überragender Spieler. Also wirklich, der schnell, wendig, auch giftig, also echt ein geiler Spieler.
Ja, und dann, dass ein Byron zurückgekommen ist, ne? Dann, wie spricht man dem Mann aus? Cormier,
würde ich sagen, ja.
Cormier. Dürfte auch nicht der Schlechte sein. Also ich finde, die Berliner sind im Sturm definitiv besser geworden. Was ich bei Berlin halt immer noch nicht nachvollziehen kann, ist die Torwartposition. Wir haben letzte Saison darüber gesprochen, dass es ein echter Gamble ist, mit zwei so jungen Leuten reinzugehen. Und auch wenn wir uns alle sicher waren, dass die jetzt nicht hauptursächlich waren, die es verkackt haben, waren sie halt auch selten die Spiele gewonnen haben. Und jetzt soll Jake Hildebrand da die Kohlen aus dem Feuer holen, weiß ich nicht. Dass er starke Saison spielen kann, wissen wir. Erinnere dich an die Aufstiegssaison mit Frankfurt, wo er da in den Playoffs einfach gar nichts mehr durchgelassen hat. Ich fand, er hatte letztes Jahr auch gute Phasen und man darf ja nicht vergessen, er wird jetzt auch nicht so viele hundertprozentige gegen sich haben, wie das in Frankfurt war. Trotzdem ist das für mich kein Starter von einer Mannschaft, die Meister werden will.
Bis jetzt würde ich dir da zustimmen. Ich will ihn aber auch erstmal sehen in der Mannschaft, die um die Meisterschaft spielt. Ne? Also das kann ja dann auch nochmal was anderes sein. Also erinnere dich an die Playoffs von Niederberger zum Beispiel in München. Der hat ab 2-3 hat er reingelassen, wo du denkst, boah, wie ist denn der jetzt reingegangen? Aber wenn ich halt sonst einfach dann zumache, ja, dann können halt von mir aus die reinrutschen, ne? Wenn auch nicht so viele kommen, dann kann vielleicht, wenn du 4-1 gewinnst, mal einer reinrutschen, der irgendwie komisch ist. Und der Finale gegen Ingolstadt auch mal so leicht abgefälscht, wo du denkst, okay, irgendwie ein komisches Ding. Aber lieber kassiere ich dann 2-3 so komische und bin sonst dann einfach bei dem einen Save, den ich machen muss, wenn dann doch mal einer durchkommt, bin ich da. Und das ist halt in der Spitzenmannschaft eher so, dass du halt nicht irgendwie deine 35 Schüsse aufs Tor bekommst, sondern mal 15 bis 20 oder so. Und will ich erst mal sehen. Also können wir, glaub ich, einfach gar nicht beurteilen, wie sich Hildebrand dann da einfach schlägt.
Absolut. Und so gesehen kann man ja sagen, als der in der Zweitliga-Topmannschaft gespielt hat, da war er ja so überragend. Aber ja, es ist vielleicht auch nur ein Gefühl, aber ich habe den ja ein paar Mal letztes Jahr gesehen, auch in der Halle, und ja, ich war ehrlich gesagt im Nachhinein überrascht, wie der so überragende DL2-Saisons und Playoffs spielen konnte.
Solider Torwart, andere Spitzenteams sind besser aufgestellt auf der Position, würde ich auch sagen.
Ja, nach wie vor. Und das finde ich halt gerade komisch in Berlin, weil wenn man sieht, dass es ja schon ein Gesprächsthema war letztes Jahr und dass es ja dann auch von manchen auch gefordert wurde, macht's besser. Und dann ist Hildebrand die Lösung. Vielleicht straft uns alle Lügen und spielt eine überragende Saison, aber ich habe ehrlich gesagt mit mehr gerechnet. Also nochmal mit einem ganz prominenten Mann hätte ich ehrlich gesagt gerechnet in Berlin.
Und sensationell natürlich in Berlin Ben Finkelstein mit 1,75 Meter gekommen, ja, aus Österreich von den Vienna Capitals. Also ein Verteidiger. Es ist schon auch krass, wie viele mittlerweile so wirklich richtig kleine und flinke und schnelle Verteidiger in der Liga spielen. Also dieser Trend, der ja in der NHL dann irgendwann losgegangen ist, hat sich auch auf die DL mittlerweile ausgebreitet. Und es gibt einfach in den Spitzenteams auch viele, ja, ich will nicht sagen reine Offensivverteidiger, aber einfach Verteidiger, die so ein dreieinhalbter bis vierter Stürmer sind. Und es macht Spaß, denen zuzuschauen. Also da
Wir werden das nächsten Jahr noch häufiger sehen, weil das ist ja eine Entwicklung, die noch nicht so alt ist. Und ich glaube, dass es gibt ja immer diesen Effekt, dass dann in der Jugend das nachgemacht wird. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass mehr Jugendtrainer weltweit jetzt auch vielleicht kleineren Spielern, die sich vor 5 Jahren noch eher in Sturm gestellt hätten, jetzt vielleicht einfach hinten lassen, weil sie merken, okay, körperlich ist er noch nicht ganz so weit, aber er ist so spielintelligent und spielt die Rolle so gut als Verteidiger, dass sie ihn da lassen. Und deswegen glaube ich, dass grundsätzlich mehr kleinere Verteidiger in den nächsten Jahren noch dazukommen werden, weil es halt auch mehr kleinere Verteidiger in der Jugend geben wird.
Jetzt haben wir über den Finalisten noch gar nicht gesprochen, ne? Über Ingolstadt. Und also ein Name ist ja jetzt schon gefallen mit Ty Ronning, der weggegangen ist. Auch Storm zum Beispiel tut unglaublich weh. Es sind einfach wirklich gute Spieler, die sie verloren haben, ja, die Ingolstädter. Was ich aber trotzdem sagen muss da, ich finde, das ist halt einfach der Verdienst von diesem überragenden Coach, der so einen riesengroßen Eindruck gemacht hat in der vergangenen Saison, sowohl als Typ als auch eben als Trainer von Mark French, dass ich da dann gar nicht so viele Fragezeichen habe, weil wir ja gesehen haben, was passiert, wenn auch mal Topspieler fehlen über einen Zeitraum oder wenn man kompensieren muss. Ne? Also das System ist da klar und deswegen finde ich auch die Fragezeichen kleiner, weil wir eigentlich wissen, was passieren wird. Die werden wieder eine gute Saison spielen, denke ich. Also es wird keine Eintagsfliege.
Denke ich auch, wobei natürlich die Abgänge schon, ja, ich meine, du hast ja noch Mateau verloren, ne? Und oh, also das ist schon eine Menge. Allerdings Casey Bailey kommt, guter Mann. Travis and Dennis bin ich immer schon Fan von gewesen. Weil wie jedes Mal, wenn ich den sehe, müsste ich mir nachgucken. Ich glaube, der hat wahrscheinlich gegen Düsseldorf 3/4 seiner Saisontore geschossen. Unglaublich. Immer wenn ich den sehe, denke ich, mein Gott, ist der gut. Ne? Also, das ist echt ein starker Mann. Und ja, sonst abwarten. Also natürlich so auch ein paar Leute, die wir jetzt schwer einschätzen können. Deswegen, ja, was kann so ein Andrew Rowe? Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Patrick Wirta, ich meine, hat immerhin Tapara gespielt, Champions League-Sieger, finnischer Meister. Ganz so schlecht wird er wohl nicht sein, ne? Also, ja, ich bin gespannt auf Ingolstadt. Also ich glaube auch, dass, wenn wir gleich noch die Haie dazu nehmen, dass wir dieses Jahr wirklich 5 Mannschaften haben, die man irgendwie als Top-Team bezeichnen kann.
Ja. Lass uns ganz kurz bei Ingolstadt bleiben, weil es da auch Input gab aus der Bissl Hockey-Fankurve, weil ja Marshall noch weggegangen ist. Faser ist ja auch noch weg, ne, in der Offensive, haben wir vergessen. Ja, der hat halt noch, ja, weite Strecken verpasst der vergangenen Saison, also der Hauptrunde zumindest, und aber auch ein Topspieler. Der Thomas sagt, dass wahrscheinlich dann nochmal eine Ausländerlizenz für die Verteidigung dann verwendet wird, weil aktuell ist mit Bodie und mit Edwardson halt 2 vergeben an die Verteidigung. Du hast Garter im Tor noch mit einer Ausländerlizenz und die restlichen an die Stürmer. Marshall fällt da hinten weg. Maginot ist aber gekommen aus Frankfurt und das finde ich ja auch wieder eine gute Verpflichtung. Also jetzt ist Maginot schon 28, aber noch relativ früh in seiner DEL-Karriere eben, oder zumindest die Wiederaufnahme der DEL-Karriere ist jetzt nicht so lang, das war ein Jahr jetzt eben in Frankfurt. Und da bin ich gespannt, ob die dann eben solche Spieler dann unter French dann auch nochmal einen Schritt machen. Und meine Vermutung ist, ja, weil es eben letzte Saison auch so war.
Ja, Zitterband ist ja auch so ein Kandidat dafür, genau, ne? Ja. Von dem ich immer dachte, boah, der hat echt Potenzial, der ist echt wendig und schnell und recht tough. Also man denkt ja immer, der trägt irgendwie dieses Vollvisier, der ist irgendwie zu weich, finde ich gar nicht. Ich finde das ein ziemlich tougher Typ, der auch ein bisschen kleiner ist. Aber man hatte auch bei ihm in Düsseldorf immer so ein bisschen das Gefühl, ja, der kann irgendwie mehr, der ist manchmal so riskant, dann geht der manchmal alleine, verliert den Puck, spielt so kuriose Aufbaupässe manchmal. Und ich glaube, mit so einem Typen wie French, dass der den nochmal wirklich auf ein neues Level hieven kann.
Also ein paar dabei, die eben mit so Anfang 20 sind. Oder
auch so Jan Nihus, ne? Ja, genau. Das auch nicht.
Ja, ja. Und da dürfen wir uns, glaube ich, dann auch bei Ingolstadt drauf freuen. Und dann wollen wir auch noch über die Kölner Haie sprechen, die zwar jetzt in den letzten Jahren natürlich selten lang dabei waren in den Playoffs, die aber...
Wenn überhaupt.
Genau, die aber ordentlich verpflichtet haben und anscheinend viel vorhaben. Jetzt zuletzt geisterte der Name André Schuster da noch durch die Gegend und ja, ein paar gute Spieler aus der Liga sind ja schon gekommen oder haben dann eben die Mannschaft gewechselt. Gregor McLeod gekommen aus Nürnberg, von dem ich ein Riesenfan bin. Justin Schütz natürlich aus München. Frederik Storm, wie schon angesprochen, aus Ingolstadt. Tim Wohlgemuth haben sie geholt aus Mannheim, also auch von guten Clubs wichtige Spieler geholt. Torwartpositionen, Antitschka und Pankowski ist da jetzt das Duo. Also vor allem im Sturm, sage ich jetzt mal, bei den Haien ist schon ordentlich was gekommen. Die Frage ist, reicht es, um ja da auch mal in Richtung Halbfinale, Finale zu kommen?
Hängt natürlich auch von den anderen ab. Also im Sturm finde ich es auch krass. Ich meine, erinnern wir uns, die waren letztes Jahr schon das Offensivteam der Liga mit dieser überragenden Reihe. Und jetzt kommen einfach mal noch, wie du hast aufgezählt, McLeod, Storm, Schütz, Wohlgemuth und sowas dazu. Also im Sturm.
Hakon Hernet noch für die U23-Position.
Ja, genau. Also die werden im Sturm wieder richtig abgehen. Die haben natürlich auch ein paar Leute verloren. Ne? So ein Baptiste ist weg. Gut, Matsumoto hat nur noch hintere Reihe gespielt, aber war auch einer, der lang da war. Ne? Sonst haben sie aber eigentlich eher so Leute verloren, die so ein bisschen fürs Grobe waren. Ne? Weil wenn wir uns erinnern, wie wir auch über Uwe Krupp und seine Trainermethoden und seine Teamzusammenstellung und seine Art zu spielen dann gesprochen haben letztes Jahr, das war ja oft gerade am Anfang noch so ein bisschen rumpelig, ne? So 1990 hat angerufen, eine Scheibe tief hinterher wühlen. Ne? Aber jetzt sind weg Roach, Sill, Üffing, Oblinger. Also alles Leute, die jetzt nicht unbedingt für die Supertechnik stehen. Und dafür sind dann schon Leute gekommen, die du gerade aufgezählt hast, die spielerisch deutlich stärker sind. Also ich erwarte von den Haien schon, dass sie ein anderes Eishockey spielen werden in der nächsten Saison. Dass das schon eher in Richtung spielerische geht. Es wird immer noch hart sein, es wird immer noch tough sein. Es sind ja auch sehr viele erfahrene Leute drin. Aber ich glaube, es wird mehr spielerische Klasse zu sehen sein von Köln nächstes Jahr.
Muss sein, aus zwei Gründen. Erstens, weil du die Spieler Typen jetzt einfach hast dafür, die das Tempo haben und eben Technik und Geschwindigkeit. Und das Zweite ist einfach, ich glaube, dass du mit dieser Spielweise, die sich ja, also immer Schublade auf, rein, ja, die Haie spielen hart und tief und Scheibe vor das Tor, stimmt ja alles, aber haben es natürlich auch ein bisschen angepasst, waren, glaube ich, sehr lange vielleicht auch ein bisschen zu lange in der Schublade dann drin gesteckt, dass sie so spielen, aber du hast es in den Playoffs dann wieder gesehen. Und die konnten keinen Gegner spielerisch und mit Tempo bezwingen. Und ich glaube einfach, oder die Erfahrung hat gezeigt, dass dann auch in der Best-of-Seven-Serie oder in mehreren Best-of-Seven-Serien gegen gute Mannschaften auch, du mit dieser Spielweise, wenn du alle zwei Tage einfach dir alles erarbeiten musst, ne, also jeden Zweikampf gewinnen musst in der Bande, dann wieder vor dem Tor dich positionieren, auf die Rebounds gehen und so, weil das so viel Kraftaufwand ist, dass es einfach in den Playoffs, vor allem wenn dann irgendwie München, Mannheim, Berlin oder so kommen, dass es einfach nicht geht über den Zeitraum. Insofern musst du mehr spielerische Elemente mit reinbringen. Im Gegenzug haben auch Mannschaften, die viel übers Tempo und über Skill und über spielerische kommen, wie München. Jetzt in den vergangenen Playoffs haben wir das gesehen. Auch Momente wieder drin, wo sie sagen, okay, jetzt geht die Scheibe einfach mal tief und wir marschieren hinterher und gewinnen den Zweikampf. Du musst eine Mischung daraus finden, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das eine reicht nicht, sondern du brauchst beide Elemente, um erfolgreich zu sein.
Ja, vor allen Dingen kommt es mir ja manchmal so vor, als würden Mannschaften, die so sehr, sehr aufs Körperliche setzen, dann in den Playoffs noch manchmal so ein bisschen in ihre Grenzen stoßen, weil im Playoffs spielen ja alle körperlicher. Und ich finde, dann braucht es dann ein bisschen mehr. Da braucht dann wiederum auch die spielerische Klasse. Und die hat, finde ich, bei Köln gegen Mannheim vergangene Saison im Viertelfinale dann irgendwann gefehlt. Also nicht, dass die Kölner generell zu schlecht gewesen seien, aber du hast dann in den entscheidenden Momenten, ja, lag natürlich auch an dem starken Arno Tiefensee, aber dürfen nicht vergessen, dass die Kölner in den letzten Spielen halt auch, ja, sind nicht mehr so völlig explodiert, was Tore schießen angeht. Ne? Also es war schon, da hätte ein bisschen mehr kommen können, finde ich. Und darauf gehen sie jetzt, glaube ich. Ne? Weil ich meine, die Leute, die sie geholt haben, können ja trotzdem auch hart spielen. Ich meine, so ein Storm ist ja jetzt kein Schönspieler oder sowas.
Ne? Nee, also der hat Tempo, aber der ist auch einer mit Zug zum Tor und also der, ja, ja, das ist so ein Komplettpaket, ja.
Absolut. Und ich glaube, dass sie das gemerkt haben, wenn wir Teams wie Mannheim schlagen wollen, und das muss ja der Anspruch sein, weil irgendwann wollen sie ja Meister werden, und wenn du Meister werden willst, darfst du nicht im Viertelfinale rausgehen. Super Weisheit von mir gerade. Hast du dann natürlich, also haben sie, glaube ich, festgestellt, dafür brauchen wir dann doch mehr spielerisch, weil körperlich können die anderen halt auch.
Da auch ganz interessant. Gut, es sind jetzt zwei Nicht-Nordamerikaner, die im Kader stehen, und mit Tourisson haben sie gute Erfahrungen gemacht. Jetzt ist der Storm mit dazugekommen. Nicht, da ich sage, alle Kanadier und US-Amerikaner spielen den Stil und die Skandinavier und was ich denn und so weiter spielen den Stil. Aber es ist schon auch auffällig, dass da ja bei den Flaggen ein bisschen mehr Diversität reingekommen ist bei den Kölner Haien.
Ja.
Torwart?
Das stimmt. Tja, ähnlich wie Berlin. Ich bin nicht überzeugt, ehrlich gesagt. Ich finde, klar, Hanschitsch hat es gemacht, aber ich finde ja, Mirko Pankowski ist auch ein guter DEL-Torwart, aber er ist kein Spitzentorwart für mich. Und auch da habe ich mich gewundert, weil ich denke, in Köln wird echt viel Geld ausgegeben. Ne? Also klar, kommt auch viel rein mit vielen Zuschauern und vielen Sponsoren und so, aber da wird auch sehr viel Geld ausgegeben. Ne? Da muss der Gesellschaft auch immer dazu schießen oder will, wie auch immer. Und da habe ich gedacht, dass man vielleicht das Thema dann auch mal mit dem Spitzentorwart angeht. Ne? Also, keine Ahnung. Klar, die sind auch rar. Es gibt nicht so, als könntest du sagen, ach, wir hätten ja einen holen können, aber wollten nicht. Man muss natürlich erstmal einen finden. Aber ich meine, du hast ja letztes Jahr ein paar Kilometer den Rhein entlang gesehen, was ein guter Torwart kompensieren kann. Ne? Deswegen, ja, ich finde es komisch.
Vielleicht auch da neues Umfeld für Antschitschka. Kein kriselnder Meister. Na, muss man auch ein bisschen abwarten. Also Antschitschka, ich bin gespannt auf Tobias Antschitschka jetzt bei den Kölner Haien, ob das da besser laufen wird als in der vergangenen Saison, wo es ja auch bei den AS Berlin, darf man nicht vergessen, gar nicht so schlecht gelaufen ist für ihn, wo er sehr viel auf sich nehmen musste, was vielleicht jetzt gar nicht an ihm lag.
Absolut, habe ich ja gesagt. Es ist nicht so, als wären die alleine schuld, aber ist ja trotzdem ein Unterschied, ob da Niederberger steht, der dir drei Playoff-Spiele gewinnt. Ne? Das ist ja was anderes.
So, viel zur DEL. Und ja, jetzt haben wir was Neues, Bernd. Ne? Weil ihr nervt mich schon die letzten Tage immer, vor allem weil du, eigentlich der andere mehr, ja, Sebastian, ne? In dem er immer postet, ja, 9 von 9 und mit ein paar unter 5%. So, ja, oder er sagt eigentlich Prozent. Ja. Pack Doku ist ein neues Spiel, das jetzt hier auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe dann immer hin und her geht. Wir haben jetzt gesagt, wir spielen einfach eine Runde hier zusammen. Ich würde uns ein Zeitlimit geben, also wirklich so das schnell durchziehen. Wer es noch nicht kennt, www.packdoku.com, gibt einfach Pack Doku, also P-U-C-K-D-O-K-U ein. Und dann habt ihr so ein, ja, wie bei Sudoku, einfach so 9 Felder und habt dann entweder 2 Mannschaften über Kreuz praktisch, wie so eine Kreuztabelle, oder eine Mannschaft und ein Award war es bis jetzt immer. Also eigentlich ist das Prinzip ganz einfach.
Statistik,
genau, eine Statistik. Also ihr müsst einfach einen Spieler finden aus der NHL, auf den eben beide Sachen zutreffen, die sein Kästchen umrahmen. Jetzt müsste ich wieder besser in Mathe sein, um das genau irgendwie. Egal. Es ist selbsterklärend. Wir spielen es jetzt hier zu zweit. Und sagen euch natürlich, wenn ihr es noch nicht gespielt habt, dann stoppt jetzt den Podcast, spielt erst und lacht uns dann aus oder was immer. Merkt, dass ihr die gleichen Überlegungen habt, weil wir spielen jetzt zusammen und haben auch die überlegen auch laut und versuchen dieses Paket.
Okay, ich habe eigentlich gedacht, dass wir uns gegenseitig Aufgaben stellen, aber okay.
Nee, lass es jetzt aufmachen und lass es zusammen spielen.
Okay.
Also, okay. Dann, wir können sie anpassen, vielleicht die.
Also es gibt schon eine neue heute, ne? Weil ich hatte halt morgen mal geguckt. Also immer das Ding, und,
ich habe jetzt hier eine neue und ich habe gestern gespielt, also müsste es passen. Okay. Also ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt, aber wie gesagt, spielt es selber, packdoku.com. Wir suchen jetzt als erstes mal, machen wir erstmal das mit den Toren. Also wir suchen Spieler von den Colorado Avalanche, von den Dallas Stars und von den Washington Capitals mit 40 plus Goals pro in einer Saison. Über 40 Tore in einer Saison. 40 plus Goals steht hier. Was natürlich jetzt irgendwie ein bisschen, wollen wir schwierig spielen oder wollen wir einfach so schnell wie möglich durch?
So schnell wie möglich durch.
Okay, natürlich. Also dann würde ich bei den Capitals vielleicht so einen gewissen, weiß nicht, wer hat da schon mal mehr als 40 Tore geschossen?
Ja, Quatsch nicht, Ovechkin, gut ist.
Ovechkin, 79% haben auch Ovechkin gewählt bis jetzt. Dallas Stars,
hätte 40. Hätte auch Alex Semi nehmen können, ne?
Ja, stimmt. Dallas Stars, 40 plus Tore.
Brett Hull hatte die mal gemacht da? Oder ja,
also, Ben hatte auch.
Ben damals nicht, ne?
Ben hatte auch.
Ben hatte 87 Punkte damals bei seiner.
Hat er nicht?
Saison. Waren davon 40 Tore?
Also ich würde, also bist du Hall in Dallas, glaube ich, müsste auch passen mit 40 plus.
Ja, aber vielleicht werde da auch schon nicht mehr. Mike Modano?
Ja, Modano ist natürlich safe. Ja,
ja, komm, wir nehmen Modano.
Nehmen wir Mike Modano, 40 plus Tore bei den 34% waren, dann ist genau wie wir.
Passt.
Colorado, ja, will ich irgendwie in die 90er gehen oder will ich mal so einen Forsberg nehmen oder irgendwie einen
Sackick
oder
Sackick.
Ja, mit Hajduk werden wahrscheinlich nicht so viele genommen haben.
Milan hat er 40 gehabt, ja, oder?
Ja, 40 hat er schon gemacht. Milan Hajduk, 17% nur, da sind wir schon mal gut. Ja, wir freuen uns immer, wenn nur wenige das auch so gewählt haben wie wir.
Ja.
Weil dann weißt du, es ist so ein bisschen, ja, bisschen so Hot Take. Jetzt müssen wir nach Spielern suchen, die, wo fangen wir an? Bei den Avalanche und bei den Maple Leafs.
Genau, also genau, ganz gesagt, in der linken Leiste stehen Avalanche, Stars, Capitals, in der oberen Leiste stehen noch Maple Leafs und Senators. Das heißt also, wir müssen jetzt jeweils Spieler finden, die für beide Vereine gespielt haben. Einmal, wenn wir die Toronto-Reihe nehmen, welcher Toronto-Spieler oder ehemalige Toronto-Spieler hat auch für Colorado oder Dallas oder Washington gespielt? Also drei verschiedene Namen, jetzt nicht einer alles. Ne?
Ja. Und da muss ich sagen, ist es bei mir echt so, dass ich oft so ein bisschen auf dem Schlauch stehe.
Ja, ich auch, absolut. Ja.
Aber
absolut.
Meinst du, es geht jetzt hier live im Podcast? Ich glaube schon, dass wir was finden. Maple Leafs und Avalanche.
Boah, da fehlt schon an, Leafs und Avalanche. Ach, Kadri.
Genau. Eigentlich, also bei mir ist auch dann öfter mal gleich jetzt so die letzten Jahre. Nazem Kadri haben auch 27% gewählt. Ja. Maple Leafs und Stars.
Oh, das würde ich jetzt halt überbrücken, ne? Aber das ich die ganze Zeit die Stille haben.
Aber, oder kannst du Maple Leafs und Capitals schneller lösen?
Maple Leafs und Capitals. Mach du mal Stars, ich denke mal kurz, oder erzähl mal irgendwas, ich denke mal kurz über Maple Leafs Capitals nach. Okay. Da gab es so ein paar Trades, die hätten laufen sollen, aber sind dann nicht.
Ich habe tatsächlich da so ein bisschen.
Ah, doch, Greg Lovin.
Okay.
Der jetzt TV-Kommentator ist. 0,1%, Junge.
Stark, Mac Lachlan, oder? McLovlin. Vorname?
Craig Lovlin. Hat auch in Landshut gespielt, da sind wir im Thema. Das ist nämlich ganz witzig, wenn man Capitals-Übertragung guckt, dann kommt dann halt immer, dann kommt da ganz oft so, kommen da oft so Sachen, wenn der aus Deutschland kommt, ja, yeah, in my time in Landshut, sagt er dann immer.
Ja. Wie viel Prozent? 0,1. Also das 0,1. Ist ja völlig irre. Also den wäre ich jetzt nie im Leben gekommen,
Craig. Ja, ich halt auch, weil der halt der ist halt der Capitals-TV-Kommentator und der erzählt halt immer, dass er aus Toronto kommt und wenn die Genie die spielen, sagt er immer, ja, die Genie habe ich auch, bei denen habe ich auch gespielt, deswegen kam ich jetzt sofort drauf.
Ja,
Wir machen weiter.
Capitals Senators. Weil ich bin jetzt schon in der Phase, wo ich so ein bisschen, wo ich so einen Dreher habe. Wir können natürlich auch sagen, wir haben jetzt locker 5 geschafft und die anderen spielen.
Welcher Strom war das denn? War das der? Ich weiß ehrlich gesagt nicht.
Strom.
Chara.
Stimmt.
Für beide gespielt.
Aber wie viele Jahre noch für die Capitals?
Eins, ne?
Eins, ja.
Ja, also Chara, 29%. Ja. Fehlen noch Avalanche und Senators. Avalanche und Senators, ja.
Senators bin ich auch irgendwie.
Ja, weil die jahrelang so unten waren, da hat man immer nur auf die ersten Reihen geachtet.
Ja, genau. Ne? Oder sie waren, wo sie stark waren, haben sie dann einfach auch die Leute auch lang gehabt einfach.
Ja.
Dallas und Senators. Oder sollen wir einfach sagen, wir haben jetzt 6 locker gemacht, spielen die anderen fertig und sagen, ob
genau.
Wir. Genau, weil jetzt kommen wir uns überlegen. Also jetzt, also locker war es jetzt auch nicht ganz, aber.
Podcast ist ein bisschen zäh.
Genau, das ist ein bisschen zu zäh. Ja. Okay, also wir haben jetzt 6 Treffer, 3 fehlen noch. Geht auf pucktoke.com und schaut, wie schnell ihr seid. Wir machen uns beim nächsten Mal machen wir ein Zeitlimit von 5 Minuten und schauen, wie schnell wir draufkommen und spielen es dann.
Ja, oder wir machen uns gegenseitig welche.
Oder so.
Immer,
ne? Ja, wir machen gegenseitig uns Pucktokes.
Okay. Ja, aber es dann halt, nur mit 4.
Ja.
Mit 4 nur.
Es ist halt ein bisschen schwierig.
Können auch die DEL dazu nehmen.
Ja, genau. Wir tüfteln ein bisschen.
Man kann ja sogar ein Crossover machen. Also ich meine, zwischen sage ich jetzt mal Buffalo und Krefeld kriegst du was hin, ne? Also das ist ja auch kein Problem. Ne?
Das stimmt. Ja. Okay, Bernd, vielen Dank.
Ich danke dir, Herr Fetzer.
Bis nächste Woche.
Dann machen wir dann, ne? Tschö.
Ciao.